So, erstmal einen wunderschönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Und Sie sehen hier ein Bild, das ist das Titel oder der meines Buches. Heute werde ich nämlich nicht über das Buch reden, sondern es war so geplant, dass ich über zwei Themen spreche, was ich eigentlich nicht mache. Und zwar, es geht um den Islam, aber trotzdem werde ich auch über diese zwei Themen. Erstmal geht es um die Radikalisierung in den Schulen. Wie kann man das erkennen? Und das zweite Thema ist das Kopftuch. Letztendlich werde ich über den politischen Islam sprechen, sozusagen. Aber das sind schon zwei verschiedene Themen. Aber ich versuche es. Ich bin ein Südländer. Ich beginne immer ruhig und dann kommt die Energie raus. So, jetzt. Ich werde lauter werden, kein Problem. Und ja, ich werde erstmal über die Radikalisierung junger Menschen erkennen, verstehen und handeln in den Schulen. Und das zweite Thema, es ist das berühmte Thema, eigentlich sehr langweilig, aber inzwischen das Thema verliert nie an Aktualität, das ist das Kopftuch. Und ich werde mich auf zwei Punkte hier konzentrieren. Ist das Kopftuch wirklich ein religiöser Vorschrift oder eher ein historisches Produkt der männlichen Herrschaft? Und ich werde mich auch konzentrieren auf die sogenannten Strafmaßnahmen, die die Gemeinden oder die männliche Herrschaft in der Tat umsetzt, um die Kinder zum, oder sag ich mal, die Frauen oder Mädchen zum Kopftuch zu bewegen. Nun, heute Morgen saß ich oder war ich auf dem Hauptbahnhof in Freiburg und immer meine Vorträge sind immer am Donnerstag. Donnerstag kommt die Zeit raus. Ich bin auch ein Autor in der Zeit und heute war im Feuilleton mehrere Seiten über Habermas. Habermas, der berühmte Philosoph in Deutschland heute, oder er wird jetzt 90. Und ich habe das mit großem Vergnügen gelesen. Und dann irgendwann mal lese ich den Begriff oder den Satz bei Habermas, nämlich, dass der Kapitalismus ist dabei, die Menschen zu kolonisieren. Dachte ich, oh, was ist denn das? Plötzlich dachte ich an den politischen Islam. Und da ich auch in den Sozialmedien sehr aktiv bin, ich wurde so inspiriert und dann habe ich auch einen Satz so formuliert. Und dann habe ich geschrieben, das ist in Facebook zu lesen. Dann habe ich geschrieben, der politische Islam ist dabei, die Lebenswelt der Muslime im Westen zu kolonisieren. Und es gibt eine rege Diskussion in meiner Seite oder auf meiner Seite, nämlich was ist der politische Islam? Ich werde mit Ihnen ein bisschen heute über diesen politischen Islam nämlich sprechen, und zwar durch diese zwei Phänomene. Ich beginne mit einer Biografie eines Mädchen, nämlich die in den Irak gegangen sind, und auch mit einer 15-jähriges Mädchen halt. Ich zitiere: Linda S. war im Sommer 2000. Bitte, es gibt für dieses erste Thema kein PowerPoint, ich entschuldige mich. Aber beim zweiten Thema gibt es ein PowerPoint. Linda S. war im Sommer 2016 aus dem sächsischen Pulsnitz verschwunden und hatte sich in den Irak abgesetzt, kurz nachdem sie zum Islam übertreten war. Sie war damals 16 Jahre alt. Von der Türkei aus reiste sie illegal über die Grenze nach Syrien. Unterwegs hat sie Mohammed am Telefon geheiratet, einen Österreicher mit tschechischen Wurzeln. Wenig später ging sie in den Irak und schloss sich der Terrororganisation Islamischer Staat IS an. Ihre Mutter schickte während der ganzen Zeit eine einzige Nachricht, sie sei am Leben. Doch schon ein Jahr später wurde Linda von der irakischen Armee nämlich festgenommen. Nach ihrer Festnahme hat sie in einem Interview bedauert, sich der Terrororganisation IS angeschlossen zu haben. Sie sagt: Ich weiß nicht, wie auf eine dumme Idee kommen konnte, weil ich hab mir mein Leben damit ruiniert. In Bagdad wurde sie zu 6 Jahren verurteilt. Ende 2018 wurde die Haft auf 5 Jahre verkürzt. Ein weiteres Beispiel. Ich beginne das mit einer Frage. Was treibt ein 15-Jähriger an mit dem Ziel, sich dem sogenannten Islamischen Staat anzuschließen, in die Türkei auszureisen und der durch die Mutter erzwungene Rückkehr mit einem Messer auf einen Polizisten einzustechen, der das Attentat nur knapp überlebte? Es ergab eine gewisse Hilflosigkeit in der Öffentlichkeit. Man wünschte sich, dass etwas identifizierbar wäre, das uns das nicht nachvollziehbar erklären konnte. An welcher Stelle des Prozesses der Radikalisierung hätte man Eltern, Schule, Gesellschaft vielleicht intervenieren können? Seit einigen Jahren sind ähnliche Geschichten von der Radikalisierung kein Einzelfall mehr. Immer wieder fühlen sich junge Menschen durch extremistische Auslegung des Islam angezogen. Ich spreche hier über den extremistischen, sage ich mal, Auslegung des Islam. Das ist ein Merkmal des politischen Islam. Erstmal. Immer wieder fühlen sich junge Menschen durch extremistische Auslegung des Islam angezogen. Es stellt sich die Frage, wie Pädagoginnen und Pädagogen sinnvoll agieren können, um das Risiko einer entsprechenden Versuchung zu minimieren und ihren Beitrag zu leisten, Radikalisierung zu verhindern und ihnen entgegenzuwirken. Wenn wir über Radikalisierung sprechen, wir haben nicht ein einheitliches Bild über diese Menschen, die, sage ich mal, aktiv als Vertreter des politischen Islam mit Neigung zur Gewalt werden, nämlich, dass diese Radikalisierung, es ist eher ein Sozialisationsprozess in ein radikales Ideen- und Wertesystem, das vom gesellschaftlichen Konsens abweicht. Eine radikale Weltanschauung ergibt sich, wenn einerseits eine andere Wahrheit gegen die herrschende Ordnung gestellt und andererseits die kompromisslose Veränderung an den Wurzeln einer Gesellschaftsordnung angestrebt wird. Die Spannung zwischen dem verfolgten Ideal und der wahrgenommenen Realität kann Radikalisierte dazu bringen, das eigene Leben zur Erreichung des Zieles einzusetzen, in dem Sinne, sich für eine Sache aufzuopfern, das heißt zu sterben. Für die Hinwendung zur Radikalisierung und einer gewaltbereiten Weltanschauung scheinen insbesondere Diskriminierungen, Frustrationserlebnisse und von Bedeutung, die durch die radikale Ideologie umgedeutet werden. Wer sich vorher als bedeutungslos wahrnahm, bekommt über die Zugehörigkeit einer Gruppe eine Alternative von der Homogenität und Geborgenheit präsentiert, die jungen Menschen trotz strenger Werte und Normen entlastet. Die Probleme des Alltags, Konflikte im Elternhaus, das ist die sogenannte vaterlose Gesellschaft, der Vater arbeitet einfach, der ist nie zu Hause halt. Und Konflikte im Elternhaus, Kriminalität, Drogen etc., aber auch die Suche nach Orientierung scheinen gelöst. Auch wenn man zuvor nur wenig zu bieten, Perspektive zu verlieren hatte, ist man in dem Kreis der Bruder und Schwester willkommen, solange man sich an die zunehmend rigiden Regeln hält. Man ist nicht mehr der Loser, sondern kampfbereite Löwe. In einer komplexen Welt werden hier schwarz-weiß gefärbte klare Botschaften gesandt und Vertretungen oder Verwertungen vertreten, erlaubt und nicht erlaubt, gläubig und nicht gläubig, sie Sicherheit, Halt und Sinn versprechen. Nun, es gibt auch ein Merkmal, wie die Jugendliche sich radikalisieren, und zwar erstmal die sogenannte Propaganda im Netz durch radikale Gläubige, zum Beispiel der Per Vogel, der Name ist Ihnen allen bekannt. Das ist irgendein Boxer, nämlich der inzwischen durch den politischen Islam sehr reich ist, der organisiert auch Reisen in Saudi-Arabien zu Pilgerfahrt und durch ihn sind auch viele zum Islam konvertiert. Also ein recht radikaler Mann und bis heute verstehe ich nicht, dass man nicht gegen ihn vorgeht. Man sagt, das ist Grundgesetz. Aber letztendlich, das war diese Geschichte mit das Buch, nämlich Koranverteilung. Der war auch einer der Initiatoren dieser Aktion. Das wurde verboten. Allerdings diese Salafisten, die gehören zu der Gruppe der Salafisten, da sind auch Vertreter des politischen Islam. Wenn wir über Salafisten sprechen, dann müssen wir in zwei Gruppen teilen. Und zwar salafistische Gruppen, die eher passiv sind. Sie möchten gern Gottes Staat auf der Erde. Und wir haben Salafisten, die aktiv, nämlich dass sie Gewalt anwenden, genau wie Linda. Nun, es geht um diese Propaganda im Netz durch radikale Gläubige, wo viele Moscheen hier bei uns in Deutschland durch Verfassungsschutz oder Staatsschutz beobachtet werden. Allerdings, die Salafisten sind so, sage ich mal, geschickt, nämlich dass sie inzwischen auch in geheimen Wohnungen ohne Handys, nämlich ihre Propaganda betreiben. Wir haben heutzutage bei uns in Deutschland eine neue Generation. Diese Generation nenne ich Halal Haram, und zwar die Generation von Erlaubten und Verbotenen. Das ist eine Generation, die sich so definiert durch die Abwertung des anderen, genauer gesagt Christen, Juden und Atheisten und alles, was nicht mit dem Islam zu tun hat. Nun, in diesen Moscheen, wir haben zwei Gruppen von Imame, die dort eine sehr aktive Rolle spielen. Erstmal die sogenannte Import-Imame, die finden wir in den sogenannten, nämlich türkische Moscheen, die Dizib und so weiter. Das sind Imame, die hierher kommen für ein paar Jahre, 4, 5 Jahre. Und sie kennen sich nicht mit unseren Werten, mit der Sozialisation unserer muslimischen Kinder. Und wir haben auch die sogenannte Import- oder nee, die sogenannte Self-Made-Imame, das sind die selbsternannten Imame. Warum ich spreche hier über die Moscheen? Weil ich glaube, einige Moscheen bei uns in Deutschland sind ein Ort der Vorradikalisierung als Stufe zum Islamismus. Und zwar möchte ich vorher schon deutlich sagen, man darf selbstverständlich nicht alle Moscheen über einen Kamm scheren. Die meisten Imame hier, sowohl in den türkischen Moscheen als auch in den arabischen Moscheen, predigen jedoch einen konservativen Islam im Rahmen der traditionellen Lehre. Die radikalen Imame und ihre Anhänger haben in den Moscheen lediglich die religiösen Inhalte verschärft. Die verbindende theologische Basis aber ist gleich. Was der Imam in der salafistischen Moschee predigt, vertritt auch der friedliche Imam in seiner Gemeinde. Die Muslime seien die beste Gemeinschaft, die Gott je gestiftet hat. Das ist Koran, Sure 310. Die Juden sind diejenigen, die dem Zorn Gottes verfallen seien, und die Christen seien die Irregehenden. Koran, Sure 1, Vers 6 und 7. Die Muslime sollen die Juden und die Christen vermeiden. Koran, Sure 220. Der Unterschied zwischen den salafistischen Imame und den moderaten Imame ist darin zu finden, dass die erste Gruppe das religiöse Geglaubte in der Tat umgesetzt, während die zweite Gruppe nur daran glaubt. Genauer gesagt handelt es sich um den aktiven Islam und den passiven Islam. Die gemeinsame und der vereinfachende Logik der Predigt liegt darin, dass die Glaubensvorschriften als einzig verbindlichen Maßstab anführt. Es wird immer eine neue Religiosität des Erlaubten und Verwerflichen gepredigt. So entstand mit der Zeit diese neue Generation bei uns in Deutschland, was ich vorhin erwähnt habe, die Generation Halal Haram, erlaubt und verwerflich. Die Grundsätze des Westens gelten als verwerflich, die Lehren des Islam hingegen als zeitlos und für alle Muslime bindend. Alles, was nicht mit dem reinen Islam, der Gemeinde des Propheten zwischen 610 und 632 nicht vereinbar ist, wird als unerlaubte Innovation betrachtet. Scharfe Identitätskonflikte sind dadurch bei uns im Westen, besonders auch bei uns in Deutschland, vorprogrammiert. Diese Halal- und Haram-Generation fühlt sich inzwischen durch das Gefühl der Zugehörigkeit zum reinen Islam im Allein im alleinigen Besitz der Deutungshoheit für über ihre Religion und sowohl an das Gläubigen als auch den moderaten oder passiven Muslimen überlegen. Und somit entsteht ein neues Bewusstsein, und zwar des Übermoslems, der sich durch die Teilung der Welt in Gut und Böse definiert. Alles andere befindet sich im Irrtum. Die Juden, die Christen, die Schiiten sind Ungläubige, Kuffar, ich glaube, einige kennen diesen Begriff, Kuffar, also Ungläubige. Zu dieser Generation gehört auch die hier geborenen Dschihadisten, die Konvertierten, vielleicht ganz kurz ein Wort zu den Konvertierten. Ich nenne die Konvertierten, das sind das Hardcore bei uns Muslime, nämlich wir können mit denen nicht diskutieren. Sie haben den Islam entdeckt und sie glauben, sie haben den Islam auch durch die Vernunft verstanden und sie betrachten sich als die bessere Muslime. Deshalb ich sage es immer zu den Vertretern den Kirchen, bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre eigenen Leute bei Ihnen bleiben, bevor Sie mit uns das interreligiöse Dialog oder den interreligiösen Dialog führen halt. Also, wir haben da mit diesen Konvertierten einige Probleme halt. Nun, alle anderen befinden sich im Irrtum, die Juden, die Christen, die Schiiten sind Ungläubige, also Kuffar. Zu dieser Generation gehören die hier geborenen Dschihadisten, die bereit sind, aus Liebe zu ihrer islamischen Ideologie andere unschuldige Menschen zu töten. Und das Ganze findet ganz, ganz früh, nämlich durch auch die so, dass ein Erziehungssystem, der mit unserem Erziehungssystem inzwischen konkurriert, und zwar durch den Koranunterricht am Wochenende in den Moscheen halt. Ich habe nichts gegen den Koranunterricht. Es ist selbstverständlich, dass jede Religion hat das Recht, dass ihre Angehörige in die eigene Religion eingeführt werden. Das ist selbstverständlich. Aber ich habe was gegen den Koranunterricht, wenn er anfängt, mit unserem Bildungssystem zu konkurrieren. Dadurch, nämlich, dass die Kinder dort nämlich, wie sagt man, unterworfen werden, und zwar nämlich, dass sie auswendig lernen oder zu memorisieren, dass sie nicht dort lernen zu reflektieren, sondern sie sind einfach dort als Behälter und diese Behälter sind da, um sie auszufüllen halt. Es fehlt jegliche pädagogische und didaktische Vorgehensweise, nämlich wie bei der Vermittlung der Inhalte. Also Sie sehen hier nämlich, dass wir durch diese zwei Phänomene, die in den Moscheen stattfinden, nämlich erstens durch den Koranunterricht und als auch den sogenannten die Predigte in den Moscheen, dass solche Stufe oder solche Vorgehensweise, wie ich vorhin erwähnt habe, betrachte ich als ein Stand der Vorradikalisierung. Das heißt, kein Wunder, wenn Sie am Montag in der Schule kommen als Lehrerin oder Lehrer und irgendwann mal erkennen Sie ihren Schüler nicht mehr halt, ja, weil er verbringt 2 Tage in der Moschee und da wird, sage ich mal, die Kinder werden sozusagen indoktriniert. Ich möchte über diesen politischen Islam mit Ihnen ganz kurz sprechen, nämlich die Vertreter diesen politischen Islam, und ich sage es ganz deutlich hier, das sind die Dachverbände. Zu den Dachverbänden gehören die DİTİB, gehören auch Mille Görüş, der Zentralrat der Muslime. Ich habe ganz am Anfang geredet über, nämlich, dass der politische Islam es dabei, die hier lebenden Muslime, sage ich mal, zu kolonisieren. Ich habe das in meinen Schriften anders formuliert, dass der politische Islam es dabei, unsere muslimischen Kinder zu reislamisieren, als ob nicht Muslime sind. Und dazu gibt es auch Tendenzen, die Mehrheitsgesellschaft durch das interreligiöse Dialog zu islamisieren halt. Das ist der politische Islam bei uns in Deutschland. Leider dieser politische Islam wird überall hofiert von unserer Politik, von unseren Politikern und auch von unseren, sage ich mal, etablierten Parteien und auch von den beiden Kirchen. Selbstverständlich. Als liberaler Moslem betrachte ich das als, sage ich mal, als was Schönes, dass unsere Politiker und die beiden Kirchen mit den Dachverbänden sprechen. Allerdings, wir warnen immer davor, sie gehen mit eigenen Füßen freiwillig zu ihrem Metzger sozusagen halt. Und das sind politische, sage ich mal, Organisation im Auftrag ihrer Herkunftsländer. Und was ich sehr traurig finde, dass die Zukunft einer Religion bei uns in Deutschland, im Ausland entschieden wird, in Ankara zum Beispiel, durch Beamte, die hier entsandt werden. Solche Phänomene führen, dass einige, ich sage nicht alle, unseren Schülerinnen und Schüler sich radikalisieren. Inzwischen, nämlich was ich vorhin erwähnt habe, dass alles, was nicht mit dem Islam zu tun hat, nämlich wird als ungläubig erklärt. Das Ziel zum Beispiel ist, andersdenkende Muslime auszugrenzen, sogar uns auch zu marginalisieren. Islamophobie, diese Geschichte, wenn ein Muslim oder Nicht-Muslim den Islam kritisiert, dann gilt das als abwertend und das ist ein Islamhasser. Letztendlich will man nichts anderes, als uns, sage ich mal, zum Schweigen zu bringen. Deshalb ist es kein Wunder, dass viele arabische Imame ihre Freitagsgebete zum Beispiel oder die Gebete bei religiösen Feiern mit dem folgenden Bittgebet beenden: Gott möge den Muslimen beim Sieg gegen die Juden und die Christen helfen. Gott möge die Feinde des Islam bekämpfen. Gott möge die Palästinenser bei ihrem Kampf gegen Israelis helfen. Das sind Sätze, die wir fast in allen Moscheen hier bei uns am Freitag hören. Nun, ich komme zu einem Punkt für Lehrerinnen und Lehrer. Wie erkennt man die Radikalisierung bei Schülerinnen und Schülern? Bitte, es geht hier um eine mögliche Verhaltensweise von Schülerinnen und Schülern, die islamistischen Tendenzen entwickeln. Es gibt eine Reihe von möglichen Symptomen, die man bei einer Schülerin oder einem Schüler beobachten kann, die auf eine Radikalisierung hinweisen können, insbesondere wenn mehrere Merkmale gleichzeitig auftreten. Erstens, Abgrenzung und ablehnende Haltung gegenüber offensichtlich westlich lebenden Mitschülern, demonstrative Zuschaustellung einer moralischen Erhabenheit. Zweitens, Widerwilligkeit oder gar Vermeidung in der Aussetzung mit anderen Religionen und Weltanschauungen, kritische und herabsetzende Haltung. Drittens, Missbilligung von Homo- und Transsexualität sowie freier gelebter, selbstbestimmter Sexualität von Mädchen und Frauen. Hier tauchen immer Sätze, das nenne ich die verbale Erpressung, die sogenannte abfällige Beschimpfungen, sexualisierte verbale Gewalt. Pierre Bourdieu spricht hier von die symbolische Gewalt. Also symbolische Gewalt ist es noch schlimmer, nämlich als die nackte Gewalt, nämlich dass die Seelen werden dadurch verletzt. Viertens, strikte Geschlechtertrennung. Das erleben die Kinder auch in den Moscheen. Ne? Der Umgang mit den anderen Geschlecht wird plötzlich zu einem Problem. Distanzierung von anderen Geschlechts, Respekt nur gegenüber verschleierten Frauen oder Mädchen. Hier teilen die Extremisten, sage ich mal, die Welt, sozusagen der wertvollen Frau und der wertlosen Frau. Ganz ehrlich gesagt, die Hure, die ohne Kopftuch ist, und die, sage ich mal, die wertvolle Frau, die mit Kopftuch ist halt, die von den Islamisten als anständig angesehen werden. Starkes Schwarz-Weiß-Denken, keine Differenzierung und Reflexion der eigenen Gedankenwelt und Argumentation, starke Hierarchisierung der Beziehungen nach Alter und Geschlecht, orientiert an Scham und an Ehre. Abgrenzung zum westlichen Weltbild und Bezug auf Verschwörungstheorien. Immer Israel und Amerika und der Westen trägt die Schuld für die Misere der Muslime. Beschönigung sogar des Dritten Reiches, Antisemitismus. Veränderung im Umgang mit Lehrenden, plötzliches Vermeiden und Verwehren von Blickkontakte und Handschlag. Religiöse Kleidung, Verneinung des westlichen Kleidungsstils, Kopfbedeckung, traditioneller Bart, keine modischer konservative Verschleierung. Verneinung und Vermeidung des westlichen Lebensstils, Musik, Fastfood, Getränke oder sogar man trinkt kein Coca-Cola. Ja, als Beispiel. Ablehnung diverser Grundrechte wie Gleichberechtigung, Selbstbestimmung, alleiniges Ausgehen der Frauen, sexuelle Selbstbestimmung Bestimmung von Frauen, Absprechen der Menschenwürde und Verachtung gegenüber bestimmten Menschengruppen, Drogensüchtige, Prostituierte, Religionsfreiheit, Abfall vom Islam und Wechsel der Religion. Also Sie kennen die das Rechtsurteil, wenn ein Muslim von seiner Religion abfällt oder ist er Atheist, dann zu ihm oder der muss hingerichtet werden. Kontrolle und Bestrafung weiblicher Familienmitglieder bei Nichthaltung moralischer Erwartungen, insbesondere sexuelle Keuschheit. Abwertung gegenüber islamisch-religiösen Minderheiten wie Schiiten, Alawiten oder Ahmadiyya oder Absprechen der Rechtgläubigkeit, also kein richtiger Moslem, keine richtige Muslimin zu sein, von liberalen und nicht streng praktizierenden Musliminnen und Muslime. Affinität zu gewalttätigen Medien wie Videoclips, die kriegerische Gewaltverbrechen zeigen, islamistischen Propaganda. Damit meine ich hoher Konsum von Gewaltspielen als Beispiel. Besuch geheimen Wohnungen oder öffentliche Vorträge bzw. Predigte für islamistische Propaganda durch Radikalen. Diese sogenannten, sag ich mal, Symptome können Lehrerinnen und Lehrer wirklich helfen, zu wissen, mit wem sie zu tun haben. Nämlich, sie müssen auch agieren halt. Da muss man dringend, sag ich mal, Hilfe suchen, mit den Eltern sprechen oder mit der Schulleitung, sogar auch mit dem Staatsschutz. Weil es geht um die Rettung, wie ich immer sage, unserer Kinder halt. Weil diese Kinder sind wirklich Opfer. Opfer der männlichen Herrschaft, Opfer des politischen Islam. Diese sogenannten Verhaltensweisen sollen und dürfen keinen Katalog darstellen, den man innerlich im Umgang mit Schülerinnen und Schülern abarbeitet. Sie sollen aber auch der Sensibilisierung dienen und die Achtsamkeit fördern. Alarmierend kann es sein, wenn gleichzeitig mehrere Symptome auftreten. Nun, ich komme zu einigen Lösungen, wie man mit diesem Problem umgeht. Und zwar nämlich, welche pädagogische oder, sage ich mal, eine pädagogische Vorgehensweise, ist es echt eine Herausforderung, besonders für Lehrerinnen und Lehrer, die nicht, sage ich mal, vertraut sind mit der islamischen Kultur. Heutzutage, sage ich mal, empfehle ich jeder Lehrerin und Lehrer, nämlich, dass sie was über den Islam lesen, also, weil die Schulen heutzutage haben wir viele muslimische Schülerinnen und Schüler. Und es ist wichtig, nämlich, dass der Lehrer ein bisschen, sage ich mal, Vorkenntnisse über den Islam hat. Nun, einige pädagogische Antworten habe ich hier formuliert. Die Lehrerinnen und Lehrer sollten junge Menschen unterstützen, die Kontrolle in ihrem Leben übernehmen zu können, was unter anderem Orientierung und Selbstverwirklichung, sage ich mal, zu fördern. Sie sollten auf mehreren Ebenen die gemeinschaftliche und die gesellschaftliche Integration unterstützen, um Zugehörigkeit, Teilhabe und Anerkennung zu ermöglichen. Zentral dürfte die Unterstützung bei der Suche nach Sinnerfahrungen und Sinnzuschreibungen sein, um schablonenhafte, fundamentalistische Angebote zu entlarven und zu kontrastieren. Es gilt auch, selbst und soziale Kompetenzen zu fördern. Und hier kommt der islamische Religionsunterricht in der Schule. Ich weiß nicht, ob Sie mir glauben oder nicht. Wir arbeiten täglich mit Schülerinnen und Schülern oder mit unseren muslimischen Studierenden und Studentinnen und Studenten. Nämlich, dass unsere Studentinnen und Studenten, wenn sie zu uns kommen, zum Beispiel an der pädagogischen Hochschule, sie denken, dass wir hier dort predigen. Nach einem ersten Semester kriegen sie eine Identitätskrise, nämlich wie versuchen sie mit der Geschichte des Islam, und die Geschichte des Islam ist eine Geschichte der Gewalt, also schon zu Lebzeiten des Propheten, wo Juden oder Andersdenkende bekämpft worden sind. Halt. Und das lernen sie nicht in den Moscheen halt. In der Moscheen wird alles beschönigt. In den Moscheen darf nicht reflektiert werden, sondern es darf nur konsumiert werden halt, ja. Und nämlich, wir versuchen nämlich Ihnen zu vermitteln, dass bei dem islamischen Religionsunterricht es geht nicht nur um die Sicherung der Tradition, sondern aus denen mündige Menschen zu machen und dass sie endlich mal à la Immanuel Kant ihren Verstand bedienen können und dass sie keine Angst haben, wenn sie Gott oder den Prophet in Frage stellen, sondern es ist nur ein Versuch, den Islam anders zu deuten. Das heißt, wir versuchen hier auch historisch kritisch umzugehen und wir versuchen unseren, sag ich mal, Studierenden ein kritisches Wissen zu vermitteln und sie zu befähigen, nämlich einen neuen Islam zu entdecken. Durch die Reflexion. Ein Islam, der auch vereinbar mit unseren Grundwerten, und diesen Islam nenne ich den sogenannten ethischen Islam. Bitte erlauben Sie mir, bevor ich zu dem zweiten Thema hier komme, möchte ich sagen, dass der islamische Religionsunterricht, er ist ein Schlüssel für die Integration bei uns in Deutschland, nämlich zum ersten Mal fühlen sich die muslimischen Schülerinnen und Schüler zu Hause in der Schule, dadurch, dass sie ernst genommen werden durch den islamischen Religionsunterricht. Allerdings, ich plädiere für einen humanistischen, liberalen Islamunterricht. Ein Islamunterricht, der, sage ich mal, nur darauf fixiert ist oder fokussiert ist, sage ich mal, Inhalte zu sichern und irgendwelche veraltete Sichtweisen, die, sage ich mal, mit unserer jetzigen Situation nichts zu tun haben, ist eher zum Scheitern verurteilt. Wir brauchen einen islamischen Religionsunterricht, der die Werte der westlichen Kultur verkörpert. Ein Islam, der keine Angst vor der Kritik hat, ein Islam, der befähigt, unsere Schülerinnen und Schüler, sich in Frage zu stellen, ihre eigene Erziehung in Frage zu stellen, auch die eigene Religion halt. Nun, Sie sehen hier nämlich, dass der islamische Religionsunterricht kann einige Probleme lösen, auch nämlich die Lehrerinnen in den islamischen oder in den IRU, in den Schulen, oder die Lehrerinnen und die Lehrer des islamischen Religionsunterrichts in den Schulen, können sie als Mediatoren arbeiten, als Brücke mit anderen Lehrer und Lehrerinnen oder Lehrerinnen und Lehrer, um Probleme zu lösen. Nun, das ist so mein Thema, das erste Thema. Ich komme zu dem zweiten Thema. Wie viel Zeit habe ich noch?
Wir haben
Habe ich Zeit? Das ist sehr wichtig.